The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag und zwar Montag, der 10. Juni.
CDU und CSU haben zusammen mit Ursula von der Leyen die Europawahlen in Deutschland und ich gehe davon aus, auch in der gesamten Europäischen Union gewonnen. Dies ist ein guter Tag.
Der CDU-Chef konnte kaum laufen am Abend vor Kraft, denn die Union unter Friedrich Merz ist der Wahlgewinner dieser Europawahl, hier in Deutschland zumindest, mit rund 30%. Union hoch, die Ampel runter, so hat der Wähler entschieden. Merz schickte aus dem Adenauerhaus seinen Gruß an den großen Verlierer des Abends, den Bundeskanzler.
Es ist insbesondere eine schwere Wahlniederlage für den Bundeskanzler, der ja zusammen mit der Spitzenkandidatin der SPD in ganz Deutschland auch plakatiert wurde.
Für Olaf Scholz ist das Ganze ein politisches und auch ein persönliches Debakel. Mit 14% für die SPD nie hat die Sozialdemokratische Partei schlechter abgeschnitten bei einer bundesweiten Wahl als gestern an diesem Wahlsonntag. Aber Generalsekretär Kevin Kühnert, der zuckte nicht, zumindest nicht mit seinem offiziellen Pokerface im ARD-Interview.
Unsererseits gibt es dort keine Diskussion zu führen. Wir sind offensiv mit Olaf Scholz in diesen Wahlkampf gegangen, weil alles andere auch inhaltlich falsch gewesen wäre. Er ist als deutscher Bundeskanzler die maßgeblichste deutsche Stimme in der europäischen Politik.
Aber die Menschen im Willy-Brandt-Haus schauen anders auf die Welt als die Mehrheit der Bevölkerung. Die AfD beispielsweise hat die Sozialdemokraten überholt mit über 16%. Das gab's noch nie. Und das, obwohl der Wahlkampf der Rechten ja desaströs gelaufen ist. Spitzenkandidat Maximilian Krah verharmloste die Waffen-SS und bekam daraufhin von den eigenen Leuten einen Maulkorb verpasst. Sein ehemaliger Büromitarbeiter hat mutmaßlich für China spioniert. Dann gab's dann noch ein Wahlkampfverbot für den zweitplatzierten Peter Bistron wegen mutmaßlicher Russland-Connections. Also, die Wähler juckte das alles offenbar nicht. Die Parteichefin Alice Weidel, sichtlich um einen moderaten Ton bemüht, erklärt das dann so in der ARD.
Wir sind der zweitstärkste Kraft. Wir haben 50% Zugewinn mit Abstand und wir sind stärkste Kraft im Osten. Also es ist hoch erfolgreich gelaufen, weil die Leute insgesamt europakritischer geworden sind.
Zweiter großer Verlierer sind die Grünen mit rund 12%. Sie haben von 20 auf 12 verloren, auch nicht von schlechten Eltern. Mit dem Thema Klima ist in Kriegszeiten eben nicht viel zu gewinnen und der Nimbus der Friedenspartei, der ist ramponiert. Die Grünen trommeln wie kaum jemand sonst für noch mehr Waffen für die Ukraine. Das passte vielen Stammwählern der einstigen Pazifistenpartei offenbar nicht. Auch der FDP ist mit 5% nur ein dünner Erfolg gelungen, auch wenn die Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sich wie immer unverzagt gab. Sie hat einen klaren, einen offensiven, aber eben auch einen konfrontativen Wahlkampfstil gepflegt.
Liebe Freundinnen und Freunde, in dieser Partei zu sein, ist echt eine Herausforderung. Was Bijan gerade sagte, wir haben ein Ergebnis gehalten im Vergleich zu vor 5 Jahren. Das ist wirklich eine große Freude. Wir sind bei 3% gestartet und hatten eigentlich konsequent 4%. Und dass es jetzt eine stabile 5% ist, das ist eine wirklich gute Nachricht.
Etwas deftiger ging es dann am Ende des Wahlabends zu bei NTV in einer Runde der Parteichefs. Da hatten sich dann die Vorsitzenden von SPD und AfD ineinander verhakt. Lars Klingbeil sagte irgendwas von Nazis. Sie fragte nochmal nach, wer denn da gemeint sei. Und schon kam es zum Wortgefecht.
Ich glaube auch, dass das Ergebnis der Europawahl viele Menschen noch mal wachrüttelt, dass die Nazis bei dieser Wahl stärker geworden sind. Ich glaube, da wachen viele auf.
Wen meinen Sie denn damit?
Das wissen Sie, dass ich die AfD und Sie meine.
Sie haben mich und die Partei gerade als Nazis bezeichnet. Ja. Okay.
Das ist gerichtsfest.
Interessant.
Fazit: Diese Europawahl ist mehr als nur ein Denkzettel für die Ampel und den Kanzler. Das ist das Zeugnis einer sehr tief sitzenden Unzufriedenheit mit dieser Dreierregierung. Der Kanzler kann, wenn ihm nicht noch ein Wunder gelingt, schon jetzt mal daran denken, seine Kisten im Bundeskanzleramt zu packen. Und falls er denkt, dafür sei es noch zu früh, sollte er zumindest doch schon mal die Telefonnummer einer Umzugsfirma recherchieren. Olaf Scholz ist kein schlechter Mensch, aber ein wirklich schlechter Kanzler, das ist er schon. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir hören drei Stimmen zur Europawahl. Erstens Thierry Reinke, die Spitzenkandidatin der Grünen. Sie räumt bei uns tapfer die herben Stimmverluste ihrer Partei ein.
Ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich weiß, wie es ist, wenn es auch mal hart auf hart kommt.
Zweitens Carsten Linnemann, der CDU-Generalsekretär. Er stellt nach der Europawahl der Ampel ein katastrophales Zeugnis aus und er hat eine klare Forderung.
Es gibt keinen, der dieses Schiff führt. Es müsste eigentlich der Bundeskanzler sein oder ist es nicht. Und deshalb wäre der ehrlichste Weg die Vertrauensfrage.
Wenn die Vertrauensfrage tatsächlich gestellt wird, dann könnte es auch bald Neuwahlen geben. Ein Szenario, mit dem sich unsere Gesprächspartnerin Nummer 3, Sarah Wagenknecht, durchaus anfreunden könnte.
Neuwahlen wären natürlich etwas, was für uns zumindest sehr positiv wäre, weil wir dann natürlich hoffentlich auch ein sehr gutes Ergebnis bekommen würden.
Außerdem, Anne Schwedt kennt die amerikanischen Arbeitsmarktzahlen und unser Hauptstadtteam berichtet von der Stimmung im politischen Berlin am Morgen danach.
Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour.
Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, zog gestern Abend noch überraschende Konsequenzen aus der ja auch für ihn und seine Partei desolaten Wahlnacht bei dieser Europawahl. Die klare Wahlsiegerin, auch in Frankreich, die Rechtspopulisten. Bereits Ende Juni wird es also jetzt Neuwahlen geben, denn das französische Parlament wird aufgelöst. Macron hat das gestern Abend dekretiert. Hier kann man sagen, da hat jemand wohl den Warnschuss gehört, den die Wähler abgefeuert hatten. Da guckt man automatisch jetzt auf Deutschland, denn unser Bundeskanzler Olaf Scholz mit seiner SPD hat auch nicht viel mehr Stimmen geholt als Macron, schlappe 14. Müsste Scholz dann nicht ähnliche Konsequenzen eigentlich ziehen? Wir haben bei CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann angerufen, einem der Wahlsieger des gestrigen Abends, und nochmal horchen, was der Mann uns zu sagen hat. Einen schönen guten Abend, Carsten Linnemann.
Hallo, Herr Steingart.
CDU hat respektabel abgeschnitten, aber sagen Sie mal, was ist mit dieser Kanzlerpartei eigentlich los? Ist die SPD in diesem Zustand, schlechtestes Ergebnis, noch eine Volkspartei für Sie?
Grundsätzlich ja. Ich weiß, viele meiner Parteikollegen sagen jetzt, was erzählt er, aber sie ist schon in den Themen immer noch so breit aufgestellt, dass sie in der Breite die Themen angeht, aber von den Prozentzahlen ist sie keine Volkspartei. Also wenn Sie mich fragen, bräuchten wir eigentlich zwei starke Volksparteien in Deutschland, die jeweils mit einem Partner mal regieren. Das hat die Vergangenheit gezeigt und das ist bitter, was da heute passiert ist. Geht mitten ins Mark und Herr Gabriel hat es ja auf den Punkt gebracht, indem er sagt, die Bevölkerung ist durch mit dieser Regierung.
Tja, was folgt daraus? Sie hatten ja schon zwischenzeitlich mal das Stichwort Neuwahlen ins Gespräch gebracht, aber auch angeboten, direkt in die Regierung einzutreten. Ist das ein Szenario, gerade das Letztere, was Sie der SPD anbieten könnten, dass Sie ihr sozusagen helfen, das Land zu stabilisieren in schwieriger Zeit?
Tja, ist natürlich schwierig jetzt als Generalsekretär. Also jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage von Herrn Scholz. Der sitzt da jetzt heute Abend vielleicht mit seiner Frau, hat vielleicht einen Wein aufgemacht und weiß, er ist in ganz Deutschland plakatiert worden und geht raus mit 14%. Also eigentlich müsste er den Rücken gerade machen und den ganz ehrlichen Weg gehen und sagen, ich stelle die Vertrauensfrage im Bundestag mit dem Ziel, sie zu gewinnen und nochmal vielleicht neu anzufangen oder einen Kurswechsel einzuleiten. Oder er verliert sie, auch das wäre ehrlich, um dann zu Neuwahlen zu kommen. Es gibt einfach in Deutschland, muss man einfach sagen, heute ein Führungsversagen. Wir sind in einer Krise und es gibt keinen, der dieses Schiff führt. Es müsste eigentlich der Bundeskanzler sein oder ist es nicht. Und deshalb wäre der ehrlichste Weg die Vertrauensfrage.
Die Vertrauensfrage und dann Neuwahlen. Wie schnell wäre die Union bereit, tatsächlich auch die Kanzlerkandidatur auch, by the way, noch eine ungeklärte Frage. Also wer ist überhaupt der Herausforderer von Olaf Scholz? Wie schnell wäre die Union bereit und in der Lage, in so einen Neuwahlkampf zu ziehen?
Personell gibt es eine klare Abmachung. Da halte ich mich auch dran, weil ich das für richtig halte, dass wir nach den Landtagswahlen uns zusammensetzen. Aber es ist natürlich klar, dass wenn Sie jemanden haben, der Parteichef ist und Fraktionschef ist, hier in Berlin sitzt, und die Partei und die Fraktion gut führt und nach vorne gebracht hat. Ich meine, schauen Sie sich mal in Europa um. Wo gibt es da noch große Christdemokraten? Schauen Sie mal nach Dänemark, Niederlande, Frankreich, Italien. Die haben sich ja selbst zum Teil
verschwunden.
Marginalisiert. Sind
zum Teil verschwunden.
Ja, oder zum Teil sogar verschwunden. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn er Kanzlerkandidat würde, weil er sachpolitisch orientiert ist und dieses Land wirklich nach vorne bringen will. Und wir brauchen jetzt Reformer. Und keinen Stillstand und deswegen, aber trotzdem, ich stehe da unter Motivverdächtigung,
klar.
Herr Steingart als Generalsekretär der CDU. Ich halte mich daran, was wir vereinbart haben. Im Herbst nach den Wahlen setzen wir uns zusammen.
Ja, und ich bin gar kein Freund, solche Personaldiskussionen über alles andere zu stellen. Trotzdem, die Wahl heute sendet ja noch ein paar andere Signale. Die ARD hat gerade die Splitterparteien zusammengefasst und gesagt, dass die Mehrzahl der jungen Wähler sich verteilt auf diese Splitterparteien und auf keine der etablierten mehr.
Das hängt einfach mit dem Umstand zusammen, dass bei einer Europawahl es keine 5%-Klausel gibt. Es gibt sehr viele Parteien und gerade die jungen Wähler wissen, dass wenn sie diese Stimme auch den kleineren Parteien geben, diese Stimme nicht verschwindet. Bei einer Bundestagswahl, wo es eine 5%-Klausel gibt, glaube ich, gäbe es dieses Bild nicht. Ich meine das jetzt ganz deskriptiv, ganz beschreibend, dass das wirklich damit in der Sache zusammenhängt. Aber natürlich ist unser Hauptproblem, und das sage ich auch ganz offen, sind nicht die Inhalte. Also bei jungen Menschen nicht die Frage, was müssen wir jetzt inhaltlich uns ausdenken, um junge Menschen zu erreichen. Das ist falsch. Sondern wir sind inhaltlich sehr gut aufgestellt. Unser Problem ist, wie kommen wir in den Kommunikationskanälen an diese jungen Menschen dran? So, und da müssen wir einfach besser werden. Natürlich ist TikTok eine Antwort. Nur, ich sage Ihnen auch mal ganz ehrlich, es ist ja auch ein Witz, dass der Bundeskanzler, aber auch die CDU Deutschland sich extra Handys kauft, von denen dann TikTok bespielt wird, weil man Angst hat, dass Daten nach China abfließen. Also das heißt, man wird gezwungen, dieses zu nutzen, obwohl man gar nicht so richtig davon überzeugt ist. Also da müssten wir uns auch mal ehrlich machen und eine Debatte führen. Aber das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, dass andere Parteien, vor allen Dingen die AfD, auf diesen Plattformen aktiver sind als wir. Wir sind da aktiv, aber nicht aktiv genug und da müssen wir besser werden.
Wahlen sind ja auch immer die Chance zur Repriorisierung der eigenen Agenda. Wir erkennen ganz klar, Klima ist nach hinten gerutscht, Migration ist nach vorn gerutscht, aber eben auch das Thema Frieden. Findet da auch in der Union, würden Sie sagen, jenseits des Grundsatzprogramms nochmal eine Repriorisierung mit Blick auf den Osten und mit Blick auf die drei Landtagswahlen statt?
Also ich glaube, es ist offenkundig, das sagt die Demoskopie natürlich schon seit Monaten, dass das Thema Migration, das ist ein großer weißer Elefant, weil das einfach mit allem zusammenhängt, mit dem Bildungssystem, mit dem Gesundheitssystem, mit dem Wohnungsmarkt und so weiter. Und das Problem ist einfach, wenn etwas passiert, wie jetzt in Mannheim, dann können wir noch so viel reden. Wenn wir nicht handeln, dann zahlt das bei der AfD ein. Und das ist das Problem beim Thema Migration. Wir müssen handeln. Wir müssen die Bezahlkarte einführen, was wir gemacht haben. Die Grenzkontrollen zwischen Tschechien und Deutschland. Aber jetzt zum Beispiel diese Person, die Flucht gesucht hat in Deutschland, ich sag mal, um hier zu morden, ja, die hat sich nicht integriert, sondern radikalisiert. Da kann der Bundeskanzler sich in den Bundestag stellen und sagen, wir schieben jetzt auch nach Afghanistan ab. Wenn es nicht passiert, zahlt es bei der AfD an. Und das ist das Hauptproblem. Wir sind hier nur in der Opposition. Wir können nicht zeigen, dass wir es besser machen. Wir können auch nur drüber reden. Und deswegen müssen die Länder, gerade wo die CDU-Regierung aktiv ist, die müssen zeigen, dass es geht. Und deswegen freue ich mich, dass beispielsweise bei der Bezahlkarte, bei Grenzkontrollen zwischen Tschechien und Deutschland, wo wir zum Teil 800 Haftbefehle haben pro Monat, kann man sich gar nicht vorstellen, dass wir da wirklich agieren.
Das heißt, Sie haben... Was für Gefühle am heutigen Wahlabend? Ihrer Stimmung entnehme ich so gemischte Gefühle.
Genau, so ist es auch. Ich werde hier eine knallharte Wahlanalyse machen. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Welche Learnings haben wir für die Bundestagswahl? Wir haben keine andere bundesweite Wahl mehr. Insofern müssen wir knallhart die Learnings ziehen aus dieser Veranstaltung heute, damit wir besser werden. Ich will immer besser werden, immer voran, nach vorne. Und wir sind auf gutem Wege, aber noch nicht am Ziel, Herr Steingart.
Herr Linnemann, ich bedanke mich für das Gespräch an diesem Wahlabend und entlasse Sie jetzt wieder zu Ihren Parteifreunden im Adenauerhaus zum Feiern.
Ja, so ein bisschen. Ich habe gerade gehört, dass der Wolfgang Bosbach da ist und da gehe ich jetzt mal rein.
Perfekt. Vielen Dank, Herr Linnemann.
Danke, Herr Steingart.
Und damit von einem Wahlsieger des gestrigen Abends zu einer Wahlsiegerin, einer Frau, die ebenfalls mit einem ziemlich guten Gefühl gestern Abend schlafen gegangen sein dürfte. Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis Sarah Wagenknecht hat aus dem Stand über 5% der Stimmen, der abgegebenen Stimmen bei dieser bundesweiten Wahl geholt. Das ist beachtlich. Also kurz und gut, ich habe gestern Abend mal bei Sarah Wagenknecht durchgeklingelt. Einen schönen guten Abend, Sarah Wagenknecht.
Guten Abend.
Wie ist Ihre Stimmung?
Ja, die Stimmung ist super. Also wir haben das auch mal geguckt. Also es gab noch nie eine Partei, die 6 Monate nach der Gründung tatsächlich es geschafft hat, bei einer bundesweiten Wahl über 5% zu kommen. Also das ist grandios. Wenn jetzt es sind ja jetzt noch erste Hochrechnungen, aber wenn sich das so bestätigt, dass wir so deutlich über 5 sind, ist das ein riesiger Wahlerfolg.
Es gibt auch schon erste Wählerwanderung, also die Frage sozusagen, wo kommen Ihre über 5% her? Sie kommen doch für mich jetzt überraschend hauptsächlich von den Ampelparteien und nicht von der AfD. Ich hätte gedacht, dass Sie da auch mehr fischen können bei der Truppe. Was ist Ihre Einschätzung? Ist das schon ein in sich geschlossenes Milieu, in das man gar nicht mehr eindringen kann?
Also die Wählerwanderungen, die da jetzt in der ARD gezeigt wurden, die beziehen sich natürlich auf die Bundestagswahl. Da hatte die AfD, ich glaube, 12 oder 11%. Viel interessanter wäre ja die Wählerwanderung von den über 20%, die die AfD vor kurzem in den Umfragen hatte. Und weil das sind ja wirklich, also sie hat ja ihr Potenzial deutlich erhöht und ist dann wieder runtergegangen. Und das war relativ parallel dazu, dass wir gegründet wurden. Also ich denke, dass es da wesentlich höhere Wählerwanderung gab. Aber die kann man natürlich nicht messen, wenn man nur die Wähler der letzten Bundestagswahl ansieht. Und dann muss man natürlich auch sagen, natürlich ist das auch so, dass auch gerade bei der AfD-Wählerschaft, wenn dann sehr stark die AfD unter Druck kommt, wenn die das Gefühl haben, da wird ihre ehemalige Partei oder auch ihre Partei so auch öffentlich attackiert, das hat dann oft auch den gegenteiligen Effekt, nämlich dass sich Wähler dann auch hinter der Partei versammeln, zumal die AfD natürlich auch eine Partei ist mit einem Apparat, mit längst also starken Social-Media-Kanälen. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Also wir könnten ja gar nicht mithalten im Wahlkampf oder auch im Bundestag, wo wir also Mini-Reden haben, immer nur von 2 Minuten. Die AfD kommt vorne in der Debatte mit fast der 10-fachen Redezeit. Also das sind ja alles Dinge, die da auch eine Rolle spielen.
Sie haben 650 Mitglieder, stimmt das? Im Moment jetzt
ja,
erst?
Ja, das ist etwa die Zahl, genau.
Und wie viele sollen das werden? Sie brauchen ja richtig auch ein Schwungrad, damit die Führung auch nicht kaputt geht bei dieser Veranstaltung, sondern Sie brauchen ja ein paar Schultern, auf die Sie das verteilen können.
Na, wir haben schon in diesem Wahlkampf natürlich nicht nur mit den 650 Mitgliedern Wahlkampf gemacht, sondern wir hatten zum Glück oder haben zum Glück 20.000 sehr engagierte Unterstützer, die auch den Wahlkampf wesentlich getragen haben. Also das war ja keine Selbstverständlichkeit, dass wir eine Städtetour gemacht haben mit 18 Großveranstaltungen. Wir hatten oft über 1.000 Leute auf dem Platz. Wir haben es geschafft, die Plakate an die Laternen zu bringen. Das waren unsere hochmotivierten Unterstützer. Und natürlich werden wir jetzt auch mehr Mitglieder aufnehmen, aber wir werden dabei bleiben, dass wir kontrolliert wachsen, weil wir eben auch durch dieses langsame Wachstum verhindert haben, was viele Parteien im Anfangsstadium erleben, dass sich Parteien zerlegen, dass sich auch Stimmungen durchsetzen oder auch Leute, die gar nicht die Programmatik teilen. Denken Sie an die AfD, wie die gestartet ist und wo sie heute steht.
Auch bei den Grünen, also, das zieht natürlich Spinner aller Himmelsrichtungen
ja,
an.
Ja, alles. Oder auch früher in den Westverbänden der Linken gab es das. Also insoweit hat sich das jetzt auch ausgezahlt, dass wir so vorgegangen sind. Und zum Glück haben eben auch die Leute, die wirklich uns unterstützen wollen, das ja nicht davon abhängig gemacht, dass sie ganz schnell Mitglied werden, sondern sie sagen einfach, sie stehen hinter dem Projekt und deswegen haben sie auch wirklich motiviert für uns Wahlkampf gemacht.
Sie sind ja im Osten sozusagen das Doppelte vor der SPD. Insgesamt alles, was Ampel ist, wurde abgestraft. Was denken Sie mal auf den Kanzler und auf die anderen seiner Regierung geschaut? Womit rechnen Sie? Machen die jetzt einfach weiter oder sehen wir da wie bei Schröder Agenda 2010 nochmal den Versuch einer radikalen Kurskorrektur?
Je nachdem, ob sich da Dynamiken entwickeln, die vielleicht auch darauf hinauslaufen, dass irgendwie die Ampel doch nicht bis zum Wahltag weitermacht. Wobei ich ehrlich sage, natürlich kann man sich auf keinen Fall wünschen, dass jetzt einfach eine Regierungsneubildung unter Herrn Merz stattfindet. Also das hielt ich für die sogar noch größere Katastrophe. Neuwahlen wären natürlich etwas, was für uns zumindest sehr positiv wäre, weil wir dann natürlich hoffentlich auch ein sehr gutes Ergebnis bekommen würden. Man muss ja sehen, bei den Umfragen waren wir bei der Europawahl in der Regel schlechter als bei der Bundestagswahl, weil sich unsere Anhänger weniger für die Europawahl interessieren. Also insoweit wäre das sicherlich positiv. Aber muss man sehen, also Parteien, die eng an der 5% sind, die werden natürlich auch sehr stark an ihr Mandat kleben. Das sieht man bei der FDP auf jeden Fall. Und auch bei der SPD würden ja viele Bundestagsmitglieder tatsächlich aus dem Parlament wahrscheinlich oder nicht wieder reinkommen. Sowas stabilisiert leider in der Politik.
Ja, die Lust auf Neuwahlen ist bei denen nicht so groß, das stimmt. Sagen Sie noch eine persönliche Frage zum Abschluss, Frau Wagenknecht. Das ist ja eine anstrengende Geschichte so. Sie sind ja wie eine Unternehmensgründerin. Sie sehen gleichwohl jedenfalls nicht übernächtigt aus und auch nicht verkatert aus. Wie leben Sie? Leben Sie sehr gesund, diszipliniert wie eine Managerin?
Na gut, verkatert, also, das mache ich tatsächlich nicht. Aber es war schon sehr, sehr anstrengend die letzten Wochen. Und es war auch so, dass ich wirklich halb rubel, wenn ich jetzt mal wieder ausschlafen kann. Und also, aber es macht Spaß, weil es so motivierend ist, wenn man so viel positive Rückmeldungen bekommt und spürt, dass es sich gelohnt hat. Also das war natürlich schon heute auch ein bisschen ein Ergebnis mit Anspannung erwartet, weil ja, das ist eben das Erste, woran wir auch gemessen werden. Also sowas baut ja auch auf und da kann man dann auch Stress ruhig aushalten.
Frau Wagenknecht, ich bedanke mich für die Zeit, wünsche einen fröhlichen Abend und auf sehr bald.
Sehr gerne.
Und damit zu einer der Parteien, die gestern nichts zu feiern hatten. Terry Reinke ist die Spitzenkandidatin der Grünen bei der Europawahl gewesen und mit ihr habe ich gestern Abend ebenfalls kurz telefoniert, um ihre Gefühlswelten auszuloten. So viel kann man jetzt schon verraten, es war ein Gespräch in Moll, nicht in Dur. Einen schönen guten Abend, Terry Reinke.
Einen schönen guten Abend, Herr Steingart.
Die Grünen haben ordentlich verloren, nach jetzigem Stand so um die 8 von 20 kommt. Sie waren überall auf den Wahlplakaten. Nimmt man das dann persönlich?
Natürlich ist das für uns kein Abend, mit dem wir zufrieden sein können. Wir haben in den letzten Wochen gekämpft, gemeinsam als Partei. Es ist jetzt am Ende ein nicht zufriedenstellendes Ergebnis geworden. Wir werden in die Analyse gehen, woran es gelegen hat. Ich glaube aber für uns geht es jetzt auch um die Frage, was gerade die zweite Platzierung der AfD bedeutet. Es hat einen Rechtsruck gegeben und wir wollen deshalb in der nächsten Legislaturperiode im Europäischen Parlament klar machen, dass es proeuropäische demokratische Mehrheiten braucht und dass wir dafür Verhandlungen bereitstehen.
Nun gehen wir mal davon aus, dass bei der AfD zwar eine Menge Neonazis, Rechtsradikale dabei sind, aber nicht alle Wähler. Was lesen Sie aus diesem Anstieg der AfD, trotz dieser vielen Affären und trotz der Spitzenkandidaten, die man verstecken musste? Was steckt da drin, denken Sie? Was bewegt Wähler, sagen wir mal, rechts der Mitte, die vielleicht aber trotzdem auch für die Grünen erreichbar sein könnten?
Also ich glaube schon, dass wir in Zeiten leben, gerade im Vergleich zu 2019, die natürlich sehr viel Verunsicherung hervorgerufen haben. Wir haben eine Pandemie gehabt, wir haben mit einer brutalen Eskalation in der Ukraine, mit einer Inflation, mit einer Energiekrise, sind viele Dinge passiert, die Menschen Angst machen. Und auf Angst kann man immer reagieren mit Populismus, mit einfachen Antworten oder mit komplexen Zusammenhängen erklären, dass es nicht immer durchdringt. Das sehen wir jetzt, glaube ich, auch bei dieser Wahl. Deshalb werden wir schauen müssen, wie wir Vertrauen wieder aufbauen. Wir wollen das starke Ergebnis von der letzten Europawahl und auch das bessere Bundestagsergebnis, daran wollen wir wieder anschließen. Und das steht jetzt an für uns als Partei.
Die Grünen sind auch nicht schlecht darin, Ängste zu mobilisieren. Ich würde sagen, als neutraler Beobachter, wir erleben immer eine Konkurrenz der Ängste. Jetzt ist das Migrationsthema, das auch angstbeladen ist, das Kriegsthema auch angstbeladen. Vorher war es das Klimathema durchaus auch mit Angst beladen. Aber wie muss eine grüne Partei auf diese Verschiebung von Ängsten reagieren? Muss man das Klimathema entsprechend der Agenda der Bevölkerung auch ein Stück weit nach hinten priorisieren?
Also ich glaube, die Frage ist ja nicht, ob es Ängste gibt und ob die berechtigt sind oder nicht. Es gibt, wird immer Ängste geben. Die Frage ist, ob man da konstruktiv in einem demokratischen und pluralistischen Miteinander umgehen will oder ob man darauf verkürzte populistische Antworten gibt. Und was wir versucht haben, was wir in der Regierungsverantwortung, was wir übrigens in Regierungsverantwortung in einer Anzahl von EU-Mitgliedstaaten versuchen, ist eben genau diese Lösung zu finden und konstruktiv ein besseres Morgen zu bauen. Und das müssen wir weiterhin auch, was die Klimakrise angeht. Das müssen wir bei anderen Fragen, wenn wir über Sicherheit, wenn wir über Verteidigungspolitik sprechen, da stehen große, große Aufgaben vor uns in den nächsten 5 Jahren. Und ich kann Ihnen ganz klar sagen, das wird im Europäischen Parlament nur klappen, das konstruktiv zu machen, wenn wir mit demokratischen Parteien gemeinsam Kompromisse finden und dann an diesen Lösungen arbeiten.
Feiern ist ja nicht das Richtige jetzt wahrscheinlich. Wie beschreiben Sie selbst Ihre Stimmung?
Ich glaube, ich gehe mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit in diesen Abend, weil die großen Herausforderungen, die vor uns stehen, die sind ja nicht weniger geworden. Und mit diesem Wahlergebnis wird es nicht einfach sein, diese Herausforderungen anzugehen. Aber ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich weiß, wie es ist, wenn es auch mal hart auf hart kommt. Und ich werde weiter alles geben, damit wir eine Europäische Union bauen, die auf Sicherheit, auf Freiheit setzt, sich gemeinsam den großen Herausforderungen stellt. Und mit dieser Stimmung gehe ich jetzt in den Abend.
Verstehe. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Schönen Abend.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da versuchen heute Morgen alle, aus den Wahlergebnissen von dieser Europawahl für sich und ihre Partei so eine Art wie Zukunft herauszulesen. Unsere Chefreporterin Politik Carina Mössbauer ist jetzt bei mir zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen, Carina.
Einen schönen guten Morgen, lieber Gabor.
Sag mal, hat dieses Wahlergebnis konkrete Folgen für die Union zum Beispiel, die Wahlgewinnerin? Oder anders gefragt, glaubst du, dass Merz tatsächlich versucht, noch vor der regulären Bundestagswahl eine neue Regierung zu bilden?
Naja, also Merz hat ja gestern erstmal von der Ampel einen Politikwechsel gefordert. Und das klang, fand ich, eher nach einem Arbeitsauftrag an die Regierung. Einen Eintritt in die Koalition als Juniorpartner halte ich für nahezu ausgeschlossen. Zur Erinnerung, das aktuelle Kräfteverhältnis, die Union ist doppelt so stark wie die SPD. Für ein Misstrauensvotum hingegen, das Merz zum Kanzler macht, wäre er sicherlich zu begeistern. Aber für ein solches Manöver fehlt halt Grünen und SPD das Motiv.
Andererseits wäre ja die große Koalition SPD, CDU, CSU die beliebteste Koalition für die Bürger derzeit. Also angenommen, es käme so, könnten Merz und Scholz überhaupt miteinander, Carina?
Also Merz würde den unbeliebtesten Kanzler aller Zeiten sicherlich nicht im Amt stabilisieren. Ich würde heute tippen, wenn die nächste Regierung eine GroKo ist, dann mit einem Boris Pistorius oder einem Lars Klingbeil als Vizekanzler.
Ja, vielen Dank, Carina, für das Update am frühen Morgen.
Gerne, lieber Gabor.
Und damit schalten wir zu Luisa Nur, die zusammen mit Carina das Hauptstadtbriefing bei den Pioneers leitet. Einen schönen guten Morgen, Luisa.
Morgen, Gabor.
Die AfD ist ja zweitstärkste Partei gestern bei der Europawahl geworden. Ist damit eigentlich die Debatte um diese zwei schrägen Vögel, um Maximilian Krah und Peter Büstron an der Spitze der AfD-Europaliste, ist die damit beendet?
Ja, die Stimmung war gestern durchaus ausgelassen in der Partei. Allerdings auf dem Europaparteitag in Magdeburg, da hatte man noch das Ziel, auf 23% zu kommen. Naja, das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Jetzt sind wir ungefähr bei 16%. Also konnten die Skandale um Krah und Büstron der Partei durchaus schon was anhaben. Der Tenor ist aber jetzt so ein bisschen, naja, man ist nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Beide waren übrigens gestern Abend auch nicht da. Und es ist auch noch nicht ganz klar, wie genau die beiden jetzt nach Brüssel gehen werden. Dass sie gehen, steht allerdings schon fest.
Mhm. Die beiden wollen nach Brüssel gehen als Parlamentarier. Aber womöglich nicht als AfD-Spitzenleute?
Naja, so halb. Also noch heute will die Partei darüber entscheiden, ob Krah und Büstron aus der AfD-Delegation ausgeschlossen werden. Das hätte direkte Implikationen. Und zwar werden sie dann ja trotzdem AfD-Europa-Abgeordnete. Das kann man nicht mehr umgehen. Aber sie gehen nicht mit in die Fraktion, der sich die AfD dann anschließen würde. Und ohne diese beiden Chaoten hätte die AfD, das ist zumindest das Kalkül, womöglich wieder eine Chance, doch noch in die Fraktion mit der französischen Marine Le Pen aufgenommen zu werden. Mit den beiden drin sieht das eher schlecht aus, weil die AfD ja überhaupt wegen den beiden aus dieser Fraktion rausgeworfen wurde.
Das heißt also, der Machtkampf auch zwischen Alice Weidel und diesen beiden ist noch gar nicht entschieden. Das wird sich heute Vormittag hier in Berlin abspielen, richtig?
Genau, wir schauen ganz genau hin und berichten dann weiter.
Prima, vielen Dank, Luisa. Und damit schalten wir zu unserem Chefreporter Kanzleramt, zu Thorsten Denkler, der die SPD und insbesondere Olaf Scholz für uns beobachtet. Einen schönen guten Morgen, Thorsten.
Hallo, lieber Gabor.
Das war ja schon eine Niederlage der etwas wuchtigeren Art. Kann der Bundeskanzler jetzt einfach so weitermachen wie vorher?
Nein, das kann er natürlich nicht, auch wenn er das versuchen wird. Die SPD versucht jetzt mit aller Macht, ihn aus der Schusslinie zu halten. Wir haben Kevin Kühnert gehört. Wir verlieren zusammen, wir gewinnen zusammen. Das ist nichts weiter als der Versuch, sozusagen die Kritik am Kanzler möglichst klein zu halten. Aber ich habe große Zweifel, dass das gelingen wird.
Wir haben gerade Carsten Linnemann gehört. Der hat das Stichwort Neuwahlen hier in Deutschland ins Spiel gebracht. Denkst du, Thorsten, ist das eine realistische Diskussion oder ist das nur parteipolitisch motiviert? Wie wird die SPD darauf reagieren?
Also die SPD und auch alle anderen in der Ampel haben ja gesehen, was mit Neuwahlen passiert, wenn sie in anderen Ländern stattfinden. Das hat auch zu einem starken Rechtsruck geführt. Und ich glaube nicht, dass einer von den dreien, die ja dazu bereit sein müssten, Lust hat, dieses Risiko einzugehen. Und ganz ehrlich, ich glaube auch die CDU nicht wirklich. Von daher halte ich das erstmal für parteipolitisches Geplänkel an der Stelle. Was aber mit Sicherheit klar sein wird, dass die Frage der Kanzlerkandidatur wieder offen gemacht wird.
Das heißt, aus der SPD selber werden Ersatzkandidaten, werden Alternativen, werden Herausforderer zu Scholz auftreten?
Ob sie selber auftreten, das weiß ich nicht. Die einzige Person, die ja gerade in Frage kommt, ist Verteidigungsminister Boris Pistorius, denn ist in der Bevölkerung sehr beliebt. Das weiß auch der Kanzler. Am Ende muss er das entscheiden, ob er das macht oder nicht macht. Also Scholz muss einschätzen, ob er eigentlich in einer Bundestagswahl 2025 der richtige Kandidat sein kann. Im Moment scheint es nicht zu sein. Aber Scholz glaubt ja auch manchmal, er kann über Wasser laufen. Die Debatte allerdings wird weiterlaufen und möglicherweise wird am Ende gezwungen sein, zu dem Schritt, die Kandidatur aufzugeben.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da regiert auch nach der Europawahl das große Geld. Einen schönen guten Morgen damit nach New York. Hallo Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Es gab ja neue US-Arbeitsmarktzahlen. Sag uns, wie fallen die aus und welche Rückschlüsse vor allem ziehen die Anleger daraus?
Ja, die Daten fielen tatsächlich besser aus als gedacht. Im Mai wurden 272.000 neue Jobs geschaffen. Erwartet waren nur 190.000. Im April waren es 165.000. Grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn der Arbeitsmarkt stark ist. Die Anleger finden das aber in dem Fall nicht gut, weil das bedeutet, dass sich die Notenbank jetzt wohl noch länger Zeit lassen könnte mit den Zinssenkungen. Die will ja sehen, dass sich die Wirtschaft abkühlt, bevor sie die Zinswende einleitet. Aber immerhin, die Arbeitslosenrate stieg auf 4% von 3,9% im April. Deshalb dann auch sehr unentschlossene Reaktionen der Anleger mit einem uneinheitlichen Marktschluss.
Was bringt uns diese Woche, Anne, sonst noch Wichtiges für die Investoren?
Also da haben wir tatsächlich zwei echt wichtige Termine für den Markt, beide am Mittwoch. Da ist Notenbanktreffen der Fed. Es gilt zwar als ausgeschlossen, dass sie die Zinsen da senkt, aber die Anleger hoffen sich da ja neue Töne zur weiteren Strategie, was die Zinsen betrifft. Auch am Mittwoch gibt es die neuen Inflationsdaten vom Mai. Analysten glauben, dass sie auf 3,5% gefallen ist von 3,6% im Vormonat. Eine steigende Inflation macht allerdings baldige Zinssenkungen dann immer unwahrscheinlicher. Außerdem diese Woche die Entwicklerkonferenz von Apple mit dem Heute-Auftakt-Event. Da schauen die Anleger ganz genau hin, weil sich da zeigen wird, wie sich Apple in dem ganzen KI-Boom positionieren wird. Also ob es da zum Beispiel neue Software-Updates mit KI-Funktionen zum Beispiel gibt. Analysten sagen, es ist heute die wichtigste Keynote seit der Einführung des iPhones vor 17 Jahren. Abgesehen davon gibt es noch Quartalszahlen von Oracle, Broadcom und Adobe.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass man seine Stimme für das EU-Parlament nicht nur in staubigen Turnhallen oder Klassenzimmern, sondern auch unter Palmen und Kokosnüssen abgeben konnte. Und zwar auf dem französischen Überseegebiet Wallis und Futuna. Das sind zwei paradiesische Inselgruppen, die sich im südlichen Pazifik zwischen den Inseln Fidschi und Samoa erstrecken. Sandstrände, türkisblaues Wasser, soweit das Auge reicht. Dort, 16.000 Kilometer südöstlich von Brüssel, befindet sich das wohl abgelegenste Wahllokal der EU. Ganz schön weit weg vom Ort des Geschehens, um dessen Zukunft es ja eigentlich geht. Von den insgesamt 12.000 Inselbewohnern, eine bunte Mischung aus polynesischen Traditionen und französischem Erbe, sprechen auch nur noch 10% als erste Sprache Französisch. Und trotzdem hatten sie am Wahlsonntag was zu melden und stellten gemeinsam mit Neukaledonien und Französisch-Polynesien, zwei weiteren französischen Überseegebieten, immerhin einen gemeinsamen Vertreter für das Parlament in Straßburg. Der wird sich in Brüssel noch wundern, dass Europa eben nicht Palmen und Kokosnüsse für ihn bereithält, sondern in Brüssel und Straßburg wahrscheinlich spätestens im Herbst Nieselregen und einstellige Temperaturen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass das Europäische Parlament auch im Jahr 2024 noch immer zwei Parlamentssitze hat, in Brüssel und in Straßburg, Monat für Monat, heißt es deshalb pendeln, bis der Arzt kommt. Die Mitarbeiter und Abgeordneten, die reisen für eine Sitzungswoche von Brüssel nach Straßburg und dann wieder zurück. Der Europaabgeordnete Martin Sonneborn beschreibt es bei Spiegel TV so.
Einmal im Monat bekommen wir einen abscheulichen grünen Container vor die Tür gestellt und sollen da unser gesamtes Büro drin verstauen.
Man könnte es als bürokratischen Wahnsinn bezeichnen, aber die Parlamentarier haben den Umzug bestens organisiert.
Da packen wir alles, was wir hier, Sachen, mit denen wir hier sonst arbeiten, in diese grünen Kisten. Das machen alle Kollegen hier auch. Und dann fahren, ich glaube, eine dreistellige Zahl von Lastwagen diese grünen Kisten rüber nach Straßburg. Und da packen wir sie wieder aus.
Etwa 1.100 Abgeordnete und Mitarbeiter nutzen anschließend am Montagmorgen den eigens gecharterten Sonderzug am Brüsseler Bahnhof. Das ist nicht nur ein riesiger bürokratischer Aufwand und schlecht für die Umwelt, nein, es ist natürlich auch teuer. Laut einer Studie des Europäischen Rechnungshofes kostet diese Pendelei den Steuerzahler jährlich 110 Millionen Euro. Dass sich daran etwas ändert, ist unwahrscheinlich. Notwendig wäre ein einstimmiger Beschluss aller Mitgliedstaaten. Naja, und der scheitert regelmäßig an Frankreich. Die Franzosen halten nämlich eisern am Sitz in Straßburg fest, gehört schließlich zur Grande Nation. Dieses Hin und Her besteht nun schon so lange, dass es bei Udo Lindenberg vielleicht auch mal so langsam an der Zeit wäre, seinen berühmten Song umzudichten. Der Sonderzug nach Pankow hat doch ausgedient, überholt vom Sonderzug nach Straßburg.
Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin.
Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen europäischen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich sag, ey Honey, ich sing für wenig Money im Republikpalast, wenn ihr mich lasst. All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen. Ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen. Nur der kleine Udo, der darf das nicht und das verstehen wir nicht. Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR und stündlich werden es mehr. Och Erich, ey, bist du denn wirklich so ein sturer Schrat? Warum lässt du mich nicht singen im Arbeiter- und Bauernstaat? Sonderzug nach Pankow. Ist das der Sonderzug nach Pankow? Entschuldigung, der Sonderzug nach Pankow. Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich sag, ey Honey, ich sing für wenig Money im Republikpalast, wenn ihr mich lasst. All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen. Nur der kleine Udo, der darf das nicht und das verstehen wir nicht. Honey, ich glaub, du bist doch eigentlich auch ganz locker. Ich weiß, tief in dir drin bist du doch eigentlich auch ein Rocker. Du ziehst dir doch heimlich auch gerne mal die Lederjacke an.